Es ist Samstagabend, 19 Uhr. Ihr hört M94.5 und hier sind die Kanalratten. Ja, hallo und schönen guten Abend auf M94.5. Hier sind die Kanalratten am Mikrofon. Begrüßt euch Dirk Wagner, im Hintergrund Ennio Morricone. Sozusagen das berühmteste Intro in der Rockgeschichte, nämlich in allen Metallica-Konzerten und auch nächstes Jahr dann im August, ja wahrscheinlich im Stadion, wird auch wieder Ennio Morricone zu hören sein. 90 Jahre ist dieser Senior heuer geworden. Deswegen in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch, lieber Ennio Morricone. Doch wir widmen uns einem Ereignis, das sogar 100 Jahre geworden ist, nämlich die Revolution in Deutschland und in Bayern wurde vor wenigen Tagen dann auf der Theresienwiese im Herz-Kasperl-Zelt ausgiebig gefeiert. Und dort saß ich dann an einem Biertisch zusammen mit Max Zeitler. Den ich dann auch gleich in die heutige Sendung einladen durfte. Freue mich, dass du da bist.
Ja, danke für die Einladung.
Weil du nicht nur, jetzt habe ich schon wieder vergessen, Kommunikationsberater bist, sondern du kommunizierst auch selber und zwar als Stadtführer, unter anderem bei Stadtreisen.
Ja.
Darüber werden wir gleich mehr erzählen und du hast nämlich da auch eine Führung zum Thema Revolution beziehungsweise Freistaat oder was oder doch Revolution?
Ja, beides. Also das Revolution in München 1918-1919, Bayerns Weg zur Demokratie oder zum Freistaat.
Okay, inwiefern das eine Revolution war oder auch nicht, das werden wir gleich erklären. Wir beide sehen uns so ein bisschen als die Kinder der Revolution und deswegen bist du jetzt Arthur Lindsay und ich Marc Ribot und wir singen zusammen Children of the Revolution. Ja, Children of the Revolution, alter T-Rex-Klassiker, hier dargeboten in einer Version, wie sie enthalten ist, auf einer Compilation namens Great Jewish Music, Mark Bolan. War so eine Reihe, die der John Zorn mal kreierte, um zu beweisen, dass jüdische Musik nicht immer Klezmer sein muss, sondern auch Burt Bacharach heißen kann oder Serge Gainsbourg heißen kann oder eben T-Rex heißen kann. Und im Studio Max Zeitler. Er ist unter anderem Stadtführer bei Stadtreisen e.V. Stadtreisen ist die Stadtführung, wo man sagen würde, also Stadtreisen muss man sagen mit Doppel-T geschrieben, also Stadt zu reisen.
Genau.
Reise ich durch meine eigene Stadt und erfahre dort großartige Führung, kann man aber auch in Nürnberg oder so, glaube ich, auch buchen. Mhm. Also es gibt es ja nicht nur in
20 Partner, die sich diese Idee von im Forum neue Städtetouren angeschlossen haben, die eben jetzt nicht nur die rein touristischen Highlights einer Stadt präsentieren wollen, sondern eben so die hellen und dunklen Seiten gleichermaßen beleuchten möchten. Und die sind in diesem Forum und da gibt es eben Geschichte für alle in Nürnberg und Stadtreisen Hamburg, Stadtreisen Berlin. Ja. Also meistens haben sie das im Namen, aber manche auch noch nicht und sind in so einem Qualitätsverbund zusammen.
Ja, das Tolle an diesen Stadtreisen, möchte ich dazu finden, sind, dass das ist nicht nur so rein touristische Reisen sind, die kann man da drin unter Umständen auch finden, so touristische Führung, sondern das ist oft auch so ein Neuentdecken eines vermeintlich vertrauten Terrains für Münchnerinnen und Münchner zum Beispiel,
ja.
So sie denn in München stattreibt. Wo zum Beispiel eine meiner Lieblingsführungen war zumindest mal eine Zeit lang so der Es lebe der Zentralfriedhof, also eine Führung über den Südfriedhof.
Ja. Ah, die ist großartig, von der Martina Sepp ist die und ist immer noch im Programm, um halt diese ganze Geschichte letztendlich von den Menschen, die München zur Großstadt gemacht haben, zwischen 18 und 1900 und ein bisschen später so zu beleuchten und wer da alles liegt, das ist schon beeindruckend.
Und was man dann auch erfährt, ist eben nach dieser Führung weiß man zum Beispiel auch, warum auf dem Karolinenplatz dieser Obelisk steht, dieser riesige und dann steht und so viel Münchner auch. Okay. Oder Bayern auch. Ja, weil das war der Obelisk, den man mittlerweile nicht mehr sieht, der auf dem Grab eines französischen, also eines Grabstein auf einem französischen Grab stand. Übrigens ein Grab, das mit dieser Dezimal, es gab doch mal diese Idee nach der französischen Revolution, nicht mehr 12 Monate im Jahr, sondern 10 Monate.
Ja, ja.
Und diese neue Zeitrechnung ist tatsächlich auf einem Grab verewigt. Und da liegt ein General und der hat einen riesen Obelisken. Darüber sollten sich die Münchner, hätten sich die Münchner angeblich sehr, sehr echauffiert, weil das war halt so ein Prunkteil, das alles andere in den Schatten buchstäblich gestellt hat. Und dann stand dann halt drin, dass er halt gefallen sei für Freiheit, für Kampf und sonst was. Und auf den Obelisk am Karolinenplatz steht dann doch drauf, nur so und so viel Bayern auch.
Ja, genau. Ja,
und dieses auch bezieht sich eben da drauf, von wegen, das ist so das Gegenstück.
Okay. Okay, die Hintergrundinfo kenne ich nicht.
Du hast dich ja dagegen mehr mit 1918 jetzt natürlich beschäftigt, wo du eine Führung machst, in der du ja auch immer wieder an verschiedenen, wie nennt sich das, Orten der Geschichte.
Ja, Orten der Revolution.
Wirst du auch die entsprechenden Zitate oder sowas bringen?
Ja, die bringe ich.
Das
ist eben das Schöne, dass ich auch an diese Wahnsinnstexte ran darf, auch mit meiner Stimme und mit meiner persönlichen Person. Zum Beispiel darf ich die Proklamation des Freistaats Bayern verlesen, gleich vor der Residenz, dann an der zweiten Station, wie die im Original halt geklungen hat in den Münchner neuesten Nachrichten. Das ist so die Vorläuferzeitung der Süddeutschen Zeitung, wo die bayerischen oder Münchner Bürgerinnen und Bürger das lesen konnten am 8. November, so ganz überraschend.
Ja.
Weil am 7. war eine Demonstration gewesen auf der Theresienwiese und die hatte sich eigentlich so zum großen Teil aufgelöst, auch im Wohlgefallen, also in Anführungszeichen. Aber so ein paar Leute um Kurt Eisner, so ein paar tausend, sind weitergezogen, haben gesagt, nein, das war jetzt nicht nur eine Demo für die Revolution, sondern jetzt machen wir sie. Und das hat dann tatsächlich funktioniert, friedlich, ohne Tote. Und nachts sind sie dann in den Landtag, nach ziemlich viel anderen Stationen. Also sie mussten erstmal die ganzen Kasernen auf ihre Seite bringen und dann im Mathäserbräu den Arbeiter-, Soldaten- und Bauernrat gründen. Und dann sind sie in den Bayerischen Landtag und haben dann um 10 Uhr abends gesagt, so, die Monarchie ist dahin, der Freistaat Bayern ist hiermit ausgerufen.
Ja, was jetzt so viel erstmal erklärt, dass Freistaat, der Begriff, der ja mittlerweile sehr auffällig ist, weil Bayern ja sehr gerne sich immer so als Freistaat feiert. Das heißt ja im Grunde genommen nichts anderes wie frei von der Monarchie oder sowas.
Genau, daher kommt diese Idee.
Warum heißt es dann nicht Republik Bayern? War Republik denn zu...
Das ist zu viel Fremdworte, oder?
In einer Stadt, wo man statt Lebensmittel Viktualien sagt?
Ja, das stimmt. Das war dann 1854 noch, dieses das im Latinisierenden, das stimmt. Ja, nee, Republik, Freistaat, Volksstaat oder das Gleiche ist immer wieder Synonyme verwendet worden. Also diese Geschichte des Begriffs Freistaat ist auch verschieden. Also wir wissen aber, dass jetzt hier zum Beispiel in der Proklamation Bayern ist fortan ein Freistaat steht. So viel hat der Eisner selber, der diesen Freistaat proklamiert hat, das Wort dann gar nicht auch benutzt, aber ich finde es eigentlich schön, weil es so ein klares deutsches Wort ist.
Was ich sehr witzig finde, ist, dass der Eisner das proklamieren konnte, obwohl doch kurz vorher die SPD mal wieder alles ihr Mögliches dran tun wollte, setzen wollte, dass genau das nicht passierte, oder?
Ja, das ist, wie soll man das historisch einordnen? Also die SPD war mit auf der Theresienwiese, der Auer. Ja. Erhard Auer ist der große Kontrahent von Kurt Eisner letztendlich. Der war der Anführer der SPD und der hat sehr gute Kontakte natürlich auch zum Militär gehabt, weil es gab schon diverse Demonstrationen und ziemlich viel umstürzlerische Gedanken im ganzen Jahr 1918 in München. Der Auer hat aber diesen Militärs zugesichert, ja, also erstens ist der Eisner erledigt und zweitens, unsere Demo löst sich auf. Wir gehen im gesamten Zug mit den ganzen Leuten zum Prinzregentenplatz, ziehen wir und dann löst sich das friedlich auf, das verspreche ich Ihnen. Wir fordern eben unsere Sachen, zum Beispiel, dass der Kaiser abdankt, dass wir Waffenstillstand wollen, dass Bayern demokratisiert wird durch Reformen, aber das war's dann.
Ja. Der Auer wollte auch, dass der Kaiser abdankt. Ja, ich dachte, der Auer wäre auch so ein Monarchist gewesen, der eher so diese monarchische Demo, also diesen wie nennt sich das, dieses so wie in England, dieses parlamentarische
und monarchistische zusammen. Er hat mich gestützt, weil gut, die SPD ist ja mit in den Krieg gegangen mit dem Deutschen Kaiserreich. Also sowohl auf der deutschen Ebene als auch auf der bayerischen hat man das mit unterstützt. In Bayern war das Parlament jetzt auch bei weitem nicht so stark, wenn ich das richtig sehe wie in Deutschland, sodass die da immer auch nur hinterhergehinkt sind, was der König entschieden hat. Und Bayern war ja trotzdem schon Teil des Deutschen Reichs damals. Aber das ist gekippt innerhalb des Kriegs, weil der Krieg halt also mit einer riesen Begeisterung begonnen hat. 1914 am Odeonsplatz im August gibt es ein berühmtes Bild, wo alle Menschen die ihre Sommerhüte nach oben werfen und begeistert in diesen Krieg ziehen. Und das hat sich aber sehr, sehr schnell relativiert. Und vor allem in Bayern, weil Bayern musste dann Lebensmittel liefern an ganz Deutschland als Agrarstaat und hat selbst von Anfang an Hunger gelitten. Okay. Also es gibt Fotos, die zeige ich eben auch dann in diesem ganzen, in der Führung von Kindern von 1914, die schon anstehen müssen, um Milch in den Schlangen. Ja, hier aus dem Münchner Stadtarchiv ist dieses Foto. Und so ist das ziemlich schnell gekippt und auch bei der SPD. Ja. Wobei, weil es ja immer, ja, ein berühmtes, danke, Beispiel, ja, wie soll man sagen, immer tendenziell antirevolutionär ist, was die SPD machen wollte. Ja. Und also so rein abschaffen, abschaffen der Monarchie schon, aber Parlamentarismus pur, das war so dann das Gebot der Stunde 1918.
Aber wie kam das eigentlich, dass das Volk, das selber so wahnsinnig begeistert in den Krieg gezogen ist, schon, warum war das plötzlich so vehement gegen den Krieg? Also war es jetzt wirklich bloß, weil sie selber ihre eigenen Opfer gespürt haben? Oder?
Ja, generell ist es so, dass viele Dinge aufgekommen sind. Ich habe heute gerade nochmal nachgelesen, wie so genau diese Stimmung war 1918 im November. Und eigentlich hat sich jeder durch alle Parteien, durchs gesamte Volk von oben bis unten betrogen gefühlt. Es war eben von viel Aufbruch die Rede 1914. Es war viel diese Großmannssucht von Deutschlands Platz an der Sonne, dieses Ganze von Hohenzollern, also vom Kaiser und den ganzen preußischen Militarismus so propagierte Säbelrasseln. Und das ist sehr schnell gekippt, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und wir hatten in Deutschland auch 800.000 Hungertote hier im Land. Ja. Die sind einfach umgekippt in diesen Warteschlangen, weil das Essen ab sofort rationiert war. Also schon ziemlich schnell ab 1914 gab es Brotkarten und hier sehe ich 1915 auf der, die ich da zeige auf der Tour. Ja, und dann natürlich die ganzen Toten an der Front. Das sind Söhne aus allen Familien gewesen, die nicht mehr heimgekommen sind. Und ja, so kippt sowas.
Ja. Okay, und der Kurt Eisner hat eben dann 1918 eben an diesem, was war das jetzt, der 7. November.
Am 7. November, genau.
Hat er den Freistaat ausgerufen und bei dieser Demonstration war das doch so gewesen, dass sich sogar Soldaten den Demonstrationen angeschlossen haben.
Genau.
Statt, was ja auch möglich gewesen wäre, sich der Demonstration entgegenzustellen, oder?
Das wäre möglich gewesen, aber ist eben historisch interessant nicht passiert. Ist aber jetzt so, man muss das Ganze im Zusammenhang mit dem Matrosenaufstand sehen in Kiel. Okay. Am 4. November sollte Deutschland nochmal geputscht oder gepusht von den von Ludendorff und Hindenburg Generälen, die immer noch an den Sieg geglaubt haben, nochmal auslaufen, obwohl man hintenrum gehört hat, die verhandeln eigentlich um den Waffenstillstand und sollte nochmal zu einer historischen Schlacht gegen England auslaufen. Und die Matrosen haben sich gesagt, das ist ein Himmelfahrtskommando, das machen wir nicht. Und haben gemeutert. Also es hat angefangen dort und war Unruhe schon im ganzen Reich. Sowas hat sich natürlich auch durch Mund-zu-Mund-Propaganda oder durch Zeitungen weiterverbreitet. Und die Soldaten haben oft schon vorher kritisch drüber gedacht. Die Offiziere, also die führende Riege, war halt immer noch eingeschworen auf diesen Krieg. Aber er hat natürlich immer mehr gespürt, dass da der Rückhalt fehlt. Und so ist es auf der Theresienwiese auch dazu gekommen, dass Soldaten da zugeschaut haben und sich überzeugen haben lassen. Und ja, das Erste war natürlich, dass sich dann der Zug in Verbindung gesetzt, in Bewegung gesetzt hat, Richtung der Kaserne in München, weil Eisner hat eigentlich eine Demonstration gemacht und hat dort über die Notwendigkeit der Revolution geredet. Der hat jetzt noch nicht die Proklamation des Freistaats vorgehabt. Er hat gesagt, wir brauchen eine sofortige Revolution und wir brauchen einen Frieden sofort. Ja. Also er ist ein glühender Pazifist gewesen und er hat dann vor allem einen Bauernführer dabei gehabt, einen blinden Bauernführer aus Niederbayern, Ludwig Gandorfer. Ja. Und Der hat versprochen, wenn ihr das macht, dann garantiere ich euch die Versorgung mit Lebensmitteln, was auch ganz wichtig war. Und dann gab es noch einige weitere, haben gesagt, so, jetzt ziehen wir zu den Kasernen. Dann sind sie dahin, auch noch ein bisschen so in der Erwartung, oh, da wird jetzt zurückgeschossen. Aber an der ersten Kaserne in der Guldeinstraße, muss das gewesen sein, gab es keinen Widerstand, sondern die Soldaten sind übergelaufen, die Offiziere wurden festgesetzt oder ihnen wurde angeboten, dass sie sich auch anschließen. Und ja, so war die erste Kaserne auf der Seite.
Ja.
Es gibt da eine unglaublich schöne Beschreibung von Eisner, von Oskar Maria Graf. In einem Roman hat er das verarbeitet. Und er ist in diesem Pulk mitgelaufen, Oskar Maria Graf, und sieht eben, wie Eisner auch so ein bisschen blass und von den ganzen Ereignissen ein bisschen überwältigt, so da mitläuft. Und die ganze Zeit denkt, okay, jetzt ist es losgegangen, aber was mache ich jetzt eigentlich als Nächstes?
Und Oskar Maria Graf ungefähr 6 Reihen hinter ihm, hinterher läuft er.
Mit drin. Und der hat ihn die ganze Zeit beobachtet, wie er schreibt.
Wie kommt eigentlich, dass dieser Gandorfer, der hatte ja im Grunde genommen die Stadtbevölkerung dahingehend sozusagen auf seine Seite gezogen, indem er gesagt hat, ich habe die ganze Landbevölkerung, die Bauern hinter mir und deswegen kann ich euch die Versorgung garantieren. Aber durften das die Bauern selber entscheiden, wem die das Essen gaben?
Nein, das war natürlich rationiert und er war vom Bauernbund. Der Bauernbund war eine ziemlich linke Bauernvereinigung, genau wie es halt dann auch konservative Bauernverbände gab.
Ja.
Aber er hat sich das halt auch in dem Moment rausgenommen und hat gesagt, also wenn ich jetzt mit dabei bin, ich garantiere euch das mit meinen Verbindungen und ich werde die Bauern auch auf meine Seite bringen, dass die Ernährung funktioniert.
Okay. Gut, wie sie funktionierte, das werden wir gleich noch hören, wie die Revolution funktionierte, das weiß man. The Revolution Will Not Be Televised hat irgendwann mal jemand gesungen, aber das kann man ja auch ein bisschen updaten und das hat sich Scuff gedacht und sagt, The Revolution Will Not Be Online. Ja, die Revolution, die muss man live erleben, nicht online, also sozusagen in der analogen Welt. Und in der analogen Welt bringt sie uns auch Max Zeitler näher. Das heißt also, man geht mit ihm nicht über ein Online-Portal, sondern man trifft sich mit ihm an einem Brunnen nahe der Residenz.
Beginn ist am Kriegerdenkmal im Hofgarten und der Brunnen ist dann die zweite Station.
Ah, okay, Entschuldigung, Hofgarten. Und dann läuft man mit dir durch die Stadt, wobei bis zur Theresienwiese dann doch nicht, oder?
Nein, das endet in dem Fall am Wittelsbacher Brunnen mit Blick auf den Stachus und auf den Matheser.
Ja.
Also heute ein Kinozentrum, aber damals die Endstation der ganzen Kämpfe. Der Matheser ist eines der Gebäude, das am letzten gefallen ist im großen Grande Finale, wenn man so will, am 2. Mai 1919.
Warum ist es gefallen? Warum ist dieser Freistaat gefallen und warum heißt der immer noch Freistaat?
Also der Freistaat ist nicht gefallen.
Ja.
Wie soll ich das jetzt in kurz erklären? Das ist nämlich kompliziert. Eisner hat nach der Proklamation des Freistaats als erstes eine konstituierende Nationalversammlung anberaumt und für die, also das bedeutet eine Versammlung, in der diesem neuen Freistaat die Verfassung gegeben wird.
Ja.
Und die wurde gewählt, diese Versammlung. Also es hat Wahlen gegeben und zwar am 12. Januar 1919. Eisner selber war also bis dahin 105 Tage an der Macht, hat mit Knall und Fall verloren. War da auch bereit, die Konsequenz zu tragen. Also die USPD, das war die Partei, für die er stand. Also auch ganz interessante Splitterung der SPD, die man vielleicht heute mal wieder gründen könnte. Die Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD.
Oh Gott.
Die hatte sich 1917 gegründet.
Die hätte Maaßen sofort ganze Militärs angesetzt, aber okay.
Ja, kann gut sein. Es hätte ihm wahrscheinlich trotzdem nichts gebracht. Aber die hat mit 2,5% unglaublich schlecht abgeschnitten in den Wahlen.
Ja.
Und Eisner hat sich gedacht, gut, dann machen wir das so. Der Landtag mit dieser verfassungsgebenden Versammlung sollte am 21. Februar dann zusammentreten, also ungefähr so einen Monat nach der Wahl. Er läuft von der damaligen Staatskanzlei, die am Promenadenplatz, also da, wo heute der Bayerische Hof ist, um die Ecke zur Brannerstraße, da war damals der Landtag, ja, und wird mit seiner Rücktrittsrede in der Tasche erschossen.
Ja.
Und dann geht das ganze Chaos los und letztendlich teilt sich dann Bayern auf in Rote Armee und Weiße Armee und Menschen, die eben der roten Seite oder der weißen Seite sich anschließen oder zu denen halten und ganz zum Schluss im Mai eben siegt die Weiße Armee, die bestand dann zum Schluss aus 30.000 Soldaten, die aus allen Teilen auch Deutschlands dorthin geschickt wurden, mit einem ganz, ganz schlimmen Anteil von Freikorps, also das waren sozusagen Milizen, die noch aus vagabundierenden Soldaten mit ihren alten Offizieren aus dem Weltkrieg zusammengestellt wurden und extrem demokratiefeindlich waren. Und die haben die Rote Armee mit circa 2.000 Menschen besiegt, aber die hat eben bis zum Schluss Widerstand geleistet und hatte ihr Hauptquartier in Matesa. Und das war dann am 2. Mai.
Okay.
Aber die Idee, es war nicht der Abschaffung des Freistaats, sondern es wurde eine Räterepublik ausgerufen und die wurde besiegt.
Ja.
Und der Freistaat war ja eigentlich davor die neue parlamentarische Demokratie.
Okay. Wobei, weiß nicht, dass der Eisner gar nicht so dieser, war er überhaupt so ein Befürworter der parlamentarischen Demokratie, wie das heute so unterstellt wird?
Es gibt ein berühmtes Buch, das ich sehr gut finde, das ich empfehle. Das hat es hier im Titel. Eisner sagt, die halbe Macht den Räten.
Hm? Okay.
Also diese Räte, auch der ist ja der Vorsitzende des Arbeiter-, Bauern- und Soldatenrats gewesen, den er ausgerufen hat in dieser Nacht vom 7.11. waren für ihn Parallelstrukturen zum Parlament. Und die haben sich auch immer ausgleichen sollen. Also wenn mal das Parlament sehr schwach war aufgrund von irgendwelchen Streitigkeiten oder von zu starkem Lobbyismus oder dergleichen, dann hat er sich erhofft, dass die Räte da gegensteuern und dass es da Ideen gibt, die dann das Parlament befruchten und umgekehrt. Wenn die Räte mal zu zersplittert waren und zu zerstritten, hat er ans Parlament geglaubt.
Mhm.
Aber das war eben ein Streit, den er ausgetragen hat in der Zeit. Er wollte diese Wahlen zum Januar später haben, weil er diesen Räten als System erstmal Wachstum ermöglichen wollte. Das heißt, was ist denn ein Rat überhaupt? Also ein Arbeiterrat. Der Arbeiterrat von Haidhausen wäre der, dass da jetzt sämtliche Arbeiter Haidhausen sich zusammentun und über ihre Sachen, also Arbeitszeit, aber auch, dass sie Frieden wollen oder andere politische Forderungen aufstellen, zusammentun. Dann geht es hoch in München Ost, dann München Gesamt, dann Oberbayern mit München drin. Also das organisiert sich von unten direkt demokratisch. Und da gab es zum Beispiel auch den Rat der geistigen Arbeiter, der sich dann gegründet hat. Also das war eine Zeit, wo dann aber auch nicht klar war, was die genau machen sollen.
Mhm.
Und da hatte er dann auch ein Riesenproblem, weil er musste sehr schnell liefern. Er hat am 8. November schon sein Kabinett aufgestellt. Und dieses Kabinett sollte symbolisieren, hey, Ruhe, wir schaffen das alles. Wir haben hier sogar schon eine funktionierende Regierung, einen Tag nach der Revolution. Wir sind keine dahergelaufenen Chaoten. Und in dieser Regierung war als Innenminister, also auf einem sehr, sehr wichtigen Posten, sein größter Kontrahent, Erhard Auer.
Mhm.
Und der war komplett...
Der alte SPDler wieder.
Genau, der alte SPDler von vorhin. Der war komplett gegen Räte, also irgendwas anderes, was zu sagen hat außerhalb des Parlaments.
Ja.
Eisner wollte der Sache eine Chance geben, hat aber auch zum Beispiel am 26. November einen Beschluss, da gibt es Protokolle, die auch die großen Streitigkeiten intern in dieser Regierung belegen und die erforscht sind von Historikern, hat am 26. aber entschieden, Räte haben nur beratende Revolution. Also vom Rest des Deutschen Reichs klang ja immer diese Parole, oder wir haben es auch natürlich auch von der russischen Revolution, alle Macht den Räten. Also es wird alles nur über Räte in Zukunft entschieden.
Ja.
Da kommen die Arbeiter zusammen, die Bauern, die Soldaten, also die Bauernräte als ein Spezifikum in Bayern, auch eine ganz interessante Sache. Und das organisiert sich dann eben alles neu und das Parlament braucht man gar nicht. Weit gefehlt. Das hat Eisner nicht gemacht. Er hat versucht, diese verschiedenen Ideen parallel zusammenlaufen zu lassen.
Ja.
Das hat ihm aber auch unglaublich viele Anhänger gekostet, sowohl auf der Seite der Räte als auch auf der Seite der Parlamentarier.
Okay. Und er wurde, du hast es selber gesagt, er wurde erschossen, ungefähr dort, wo jetzt, glaube ich, wo der Bayerische Hof ist doch dort.
Also, um die Ecke vom Bayerischen Hof, wo bis heute ein unscheinbares Bodendenkmal, so ein bisschen wie so ein Tatort, Crime Scene Spot, also wo so Umrisse von einem toten Menschen auf dem Boden sind, wo dieses Denkmal steht.
Wobei, das ist sogar noch die fortschrittlichere Variante. Die ursprünglichere Variante ist, wir wollen dieses Schild nicht an dem Bauwerk dran haben,
genau,
weil es könnte ja runterplumpsen, wie das so Schilder in München so machen. Und dann sagte der Bayerische Hof, wer zahlt dann? Wessen Versicherung kommt da auf? Das wollten sie den Menschen nicht zumuten, die da vorbeigehen. wobei sie keine Bedenken haben, dass denn irgendwelche Flaggen da um die Ohren pfeifen könnten.
Dirk, du legst da einen Finger in eine Wunde, die nennt sich die Münchner Erinnerungskultur.
Ja.
Und die brennt ein bisschen, aber sie wird langsam verheilt, finde ich. Aber also genau über die Art, wie an das Ganze erinnert wird, könnte man jetzt auch eine ganze Sendung machen. Aber an der Stelle war es, ja. Genau, und das ist auch die ganze Vorgeschichte. Es ist halt auch nicht schick, wenn man da so eine Plakette an der Wand hat, wo was Schlimmes passiert ist. Das sinkt ja auch so ein bisschen die Immobilienpreise.
Ja, genau. Und stattdessen wurde der Parkpreis gegenüber dann gesenkt, weil da hat man gedacht, okay, gut, also wo Köter hinkacken dürfen, da darf auch ein Kurt Eisner liegen. Da haben sie nämlich, glaube ich, da war nämlich ursprünglich die Gedenktafel.
Genau, das war in dem Park davor. Genau, das die war... ja, also das Ganze, wovon du jetzt erzählst, von der ursprünglichen Gedenktafel im Park hin zu der jetzt auf der Kardinal-Faulhaber-Straße, also Ecke zum Bayerischen Hof, das hat sich in den 80ern abgespielt. Also dieses Monument oder dieses Gedenkmal ist von 89.
Ja.
Ja, und war damals eine Riesendebatte. Also da gab es auch um jeden Schriftzug, der da drauf war, Streit. Zum Beispiel steht da drauf, dass Kurt Eisner der Ministerpräsident des Volksstaats Bayern ist, weil die CSU im Stadtrat damals sich total gewehrt hat, dass da das Wort Freistaat auf diesem Denkmal steht. ja, kann man alles vertiefen, ja. Aber ist halt diese typische
Ist das
Streit,
denn dann historisch denn korrekt, Volksstaat zu sagen, oder ist es dann eh falsch schon?
Nein, er hat Volksstaat und Freistaat benutzt, aber in der Proklamation, die alle Bürger am 8.11. gelesen haben, wird gesagt, Bayern ist fortan ein Freistaat.
Okay.
Und da braucht man dann auch nicht drum rumreden. Ja. Und genau, darum geht es ja da, der CSU, dass das Freistaat eigentlich erst mit Franz Josef Strauß eingeführt wurde.
Ich habe mal gehört, dass im Parlament sämtliche Ministerpräsidenten abgelichtet sind, Bayerns. Nur der Herr Eisner fehlt da, glaube ich, oder?
Genau. Das ist das eben, was da gibt's sehr viel Menschen, die letzten Jahrzehnte sehr viel Aktivismus betrieben haben zu dem Thema, vor denen ich mich da mit großem Respekt verneige, die auch immer mal so Aktionen politische gemacht haben, ein Gemälde von Kurt Eisner als dem ersten Ministerpräsidenten an die Staatskanzlei zu bringen, an die Pforte, um damit es jetzt aufgehängt wird. Die Argumentation von der CSU, weil die CSU jetzt dauernd da in der Staatsregierung schon seit Jahrzehnten ist, was sie ja auch nicht immer war, also auch nach dem Zweiten Weltkrieg gab es ja auch erstmal einen SPD-Ministerpräsidenten, hat da immer gesagt, ja, das ist halt nicht der erste gewählte Ministerpräsident.
Okay.
Also der erste gewählte Ministerpräsident, der wird nämlich ein SPDler sein, Johannes Hoffmann.
Ja.
Der wird 1919 eben nach der Ermordung von Kurt Eisner gewählt, nachdem da nach schon einem Monat Trubel gewesen ist. Und ja, so versuchen sie sich daraus zu manövrieren. Aber Eisner ist überall als Ministerpräsident aufgetreten und war auch der Ministerpräsident des provisorischen Ministerrats. Das war das erste Regierungsgremium des Freistaats.
Aber die CSU trägt sich da halt doch sehr gewählt aus. Mit den Gewählten. Okay.
Genau.
Gut. Aber was wurde eigentlich aus, war das der Graf von Arco oder so,
ja.
der den Herrn Eisner erschossen wurde? Und ich glaube, er wurde dann statt zum Tode zum lebenslänglichen Knast verurteilt und dieses lebenslänglich wurde dann relativiert in 20 Jahren, glaube ich. Und die 20 Jahre waren dann binnen kürzester Zeit, hast es nicht gesehen. Weil man sehr wahrscheinlich so im Anfängen des Tausendjährigen anders rechnete.
Ja, also wie gesagt, Graf Arco, ein 28-Jähriger. Ja. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, ob ich das, damit ich hier keine falschen Fakten verbreite. Das ist nämlich essentiell auch Fake News. Damals und heute waren das größte Problem an der ganzen Geschichte. Nein, Entschuldigung, 22-Jähriger Anton Graf Arco, Graf von Arco auf Valley. Der ein Problem hatte. Der war nämlich ein Fan der Thule-Gesellschaft. Und die Thule-Gesellschaft war eine Gesellschaft, die hat sich im Hotel für Jahreszeiten regelmäßig getroffen, hatte auch schon damals das Hakenkreuz im Briefkopf. Also ich habe da auch so diverse Briefköpfe gesehen und Anschreiben von denen und hat sich eben schon damals sehr antisemitisch, völkisch, also das heißt das Teutonentum und die wahre germanische Rasse und so weiter verhalten. Und da wollte er Mitglied werden, ne? Das Problem ist nur, seine Mutter war Jüdin,
ja.
Also eine Oppenheim. Und um sich da aber zu beweisen, weil er da eben eigentlich schon so ein bisschen mal ein paar Mal dabei gewesen war, als es dann aber wirklich um die Mitgliedschaft ging, hinaus komplimentiert wurde, als das eben ruchbar wurde, wie man so schön sagt, dass seine Mutter jüdisch war, wollte sich extrem beweisen und hat Eisner als einen Bolschewiken empfunden, als Juden, als keinen Deutschen. Mhm. Also alles furchtbar verquast und hat in dieser Nische da gewartet, um diesen Mann einfach, obwohl er gerade auf dem Weg zum Rücktritt war, zu ermorden mit 3-4 Schüssen.
Konnte er das denn wissen, dass der sowieso zurücktritt?
Ja, weil der 21. Februar war das erste Mal, dass der Landtag zusammentritt in der gewählten Form. Und das hat natürlich mit der Rücktrittsrede des provisorischen Ministerpräsidenten Eisner begonnen oder hätte begonnen.
Ja.
Und Eisner hat auch gewusst, also die Stimmung war sehr, sehr heiß in dieser Zeit. Er hat gewusst, dass da Mordkomplotte gegen ihn rumschwirren und dass man einfach sagt, da schlockt die ganzen preußischen Juden da und Bolschewiken und wie auch immer, also was ja auch alles dokumentiert ist. Er hätte auch durch einen Geheimweg oder einen Gang innerhalb des Bayerischen Hofs zu dieser Brannerstraße, die genau im Block dahinter ist, gehen können. Hat er gesagt, nein, ich gehe den Weg, den ich als Ministerpräsident immer gegangen bin. Also das möchte ich sehen, so quasi, dass die mich erschießen.
Ja, das hat er dann ja auch gesehen. Du hast es aber jetzt selber gesagt, Bolschewik, Preuße, Jude. Er selber kommt ja aus Berlin, jüdisch und Journalist oder als was kam der überhaupt nach München?
Genau, der kam als Journalist nach München. Geboren ist Eisner 1867, also schon etwas älteres Kaliber zu der Zeit. Also deswegen war er auch nicht im Krieg oder an der Front. Und als Sohn jüdischer Geschäftsleute geboren, kommt 1910 nach München, um für die sozialdemokratische Münchner Post zu schreiben. Also Eisner ist auch seit 1890 SPD-Mitglied gewesen, hat da aber nie einen Kaderrang besetzt, sondern war einfach ein schwärmerisches Mitglied, der wirklich mit seinen Ideen vorgegangen ist, aber nicht so in die Machtposition gekommen ist. Interessanterweise, und das passt dann auch wieder gegen das Klischee, er musste Journalist werden. Er hat eigentlich Philosophie und Germanistik studiert, aber sein Vater ist pleite gegangen, also von wegen die jüdischen Geschäftsleute und Börsianer, und musste deswegen sich eben durch Theaterkritiken und Journalismus für verschiedene Blätter, unter anderem auch das Sozialdemokratische, aber auch ganz normale Kulturkritiken, die du ja auch zum Beispiel schreibst in der Süddeutschen Zeitung, über Wasser halten.
Ja, ich halte mich damit auch über Wasser.
So. Ja, das wünsche ich dir.
So. Und das Wasser steigt, das ist das Problem.
Muss er mehr schwimmen, gell?
Ja, genau.
Mehr rudern.
Also er durfte noch für Vorwärts schreiben, was ungefähr heute die Frankfurter Rundschau mal gewesen wäre. Aber okay.
Ja. Aber, du oder er?
Nee, er, nicht er, ich.
Er für Vorwärts, okay.
Ja, gut, das heißt aber doch für Vorwärts ursprünglich, oder?
Vielleicht auch, ja. Ich habe jetzt nur heute wieder einen Artikel gelesen, wo Vorwärts ihn also genau nach der Wahl, nach der Revolution als totalen Kasperle-Theater-Träumer beschreibt, der 5 Minuten an der Macht ist, und es wird sein, wenn er glaubt, dass er als Nicht-Münchner ohne Partei im Hintergrund auch nur einen Tag da überlebt als Minister, also als sich selbst ausgerufen habender Ministerpräsident. Er wurde gewählt dazu von diesen ganzen Arbeitern und Soldaten und Bauern, die mit in dieser Revolutionsnacht waren. Es war interessanterweise wirklich das erste Amt, das er besetzt hat, aber er hat es sehr, sehr gut gemacht, 105 Tage, möchte ich jetzt mal sagen.
Er war schon ein Toller, wie Ernst Toller ja auch betonte. Wir hören jetzt ein bisschen das Volk, Maria Volk genau, mal was Münchnerisches, so Revolution. Revolution von Maria Volk aus ihrem Hörspiel Goldberg oder ein Dutzend Täuschungen. Und ich begrüße im Studio immer noch Max Zeidler, der heute als Stadtführer hier zugegen ist. Und aus gegebenen Anlass haben wir jetzt bis jetzt ein bisschen über 1918 geredet, über die Revolution und den Freistaat Bayern, die Geschichte, zu der Max Zeidler auch bei Stadtreisen e.V. eine Führung anbietet. Wobei, das ist nicht deine einzige Führung. Du machst ganz viele, oder? So unterschiedliche Führungen, die sich aber immer wieder so auch so mit seiner politischen Seite Münchens kümmern. So habe ich so zumindest
das Gefühl. Ich lande da immer, ja. Also ich mache Touren von, also ich habe auch selber zwei Touren entwickelt. Einmal die Tour München wird besser, ein ökosozialer Spaziergang.
Ja.
Das beschäftigt sich eben so mit den richtig gescheiten, nachhaltigen Orten in München, wo eben jetzt schon Veränderungen im Alltag gelebt wird. Und fängt so an bei Essen, geht über bessere Banken und endet bei Secondhand- und Reparatur-Tipps und Orten.
Ja.
Des gemeinsamen Tuns. Dann habe ich eine Tour entwickelt, die heißt Demokratie 2019, wir regieren uns selbst, oder? Und die zeigt so auf, wie man ab dem Bezirksausschuss, also das ist so die niedrigste politische Ebene, wo man einsteigen kann, bis hin ja eben zum Deutschen oder Europäischen als Bürger Einfluss nehmen kann. Und das ist sehr interaktiv. Wir treffen auch einen Stadtrat oder eine Stadträtin immer und veranstalten eine Demo und zeigen eben, was man da alles an also ich zeige da eben, was es an Elementen gibt. Ja, und dann weitere Touren sind Street Art in München, die ist aber auch immer sehr sozialkritisch natürlich und politisch. Ja. Und ja, so komme ich zu einem gewissen Themenrepertoire, das sich immer so aus meinem Interesse speist. Und
Und wie bereitest du dich auf so eine Führung vor? So gehst du dann so erstmal so zum Beispiel hier 1918, man sieht dich dann ein Jahr lang nicht mehr, weil du in der Stadtbibliothek irgendwo ertrunken bist.
Ja, so ungefähr. Sehr akribisch.
Ja.
Ist so, tatsächlich. Ja, es ist die große Kunst und das ist das, was es so schwierig macht. Den Spagat zu finden, wie viel Zeit setze ich rein und wie viel kommt dann zum Schluss als Aufwandsentschädigung raus für so eine Tour.
Ja.
Und ich habe, also man muss ungefähr eine Woche volle Arbeitszeit rechnen, die man dann eben, wenn man will, so auf ein paar Monate aufteilen kann, damit so eine Tour steht. Und das ist jetzt sogar bei so einer Tour, diese Tour ist von Stadtreisen aus dem Repertoire, die gehört Stadtreisen und die habe ich mir drauf geschafft, weil eine ältere, gleichaltrige Stadtführerkollegin aufgehört hat. Und das ist wahnsinnig mühsam, weil man ja eben die ganzen Quellen checken muss und sich da einarbeiten muss.
Ernst mühsam.
Ja, Erich mühsam.
Erich, genau. Entschuldigung, ja. Erich. Ups. Fast ein schöner Witz gewesen und dann am Ernst dann doch gescheitert. was dann ja auch wieder Sinn macht. Wie ist denn das aber? Stadtreisen arbeitet ja sehr gerne auch, was ich sehr toll finde, auch mit Bildern. Du hast auch welche dabei, die ihr dann eben vor Ort zeigt. Wenn ihr das Ganze jetzt online stellen würdet, würde man ja sofort mit solche Bildrechte oder sowas kommen. Wie gelten eigentlich Bildrechte bei solchen Stadtführungen?
Das ist das Gute, dass Bildrechte für Bildungsveranstaltungen, also entweder for free sind oder es gewisse Regelungen gibt, dass das sehr, sehr günstig ist. Also das gilt für jeden Lehrer, der dann keinen Vortrag mehr machen dürfte über Kurt Eisner. Und man muss wissen, Urheberschutz läuft 70 Jahre.
Ja.
Und dann ist es vorbei. Also vieles jetzt von Kurt Eisner ist schon frei zugänglich für die Öffentlichkeit, weil die Urheberrechte daran abgelaufen sind.
Das heißt, Geschichte kein Problem, Demokratie 2019 scheitert an den Bildrechten, oder?
Die musst du dir letztendlich besorgen. Oder also entweder klärst du es ab mit den Verlagen oder den Personen, von denen du die Fotos hast, oder du machst selber welche. Oder wie gesagt, also für die Bildung ist es eben möglich, ohne große Rechtsprobleme Fotos zu zeigen.
Ja. Jetzt bist du ja ein Mensch, den ich seit Jahren beobachte, als jemand, der ja immer wieder sich um neue Formen von Demokratie, neue Möglichkeiten der Demokratie bemüht. Warum bist du eigentlich nie im Stadtrat gelandet?
Ich war auf der Liste, aber die Münchnerinnen haben mich nicht gewählt. Ja.
Die Schweine. Wahnsinn.
Aber ich muss dazu sagen, ich war auf einer Liste, die ich auch wieder wahnsinnig spannend fand. Das war die Wählergruppe Hut.
Ja.
Und das war eine unabhängige Liste. Das war ein Verein, der hat sich nur für die Wahl gegründet, weil ich eben auch nicht so der Fan von Parteien bin und mir das immer noch nicht vorstellen kann. Und da hatten wir einen Spitzenkandidaten und das war der Wolfgang Zeilenhofer. Und dahinter musste man, glaube ich, 50 oder 60 Leute nennen, weil man ja vorsorgen musste für den Fall, dass man richtig viel gewählt wird, dass man alle Plätze besetzen kann.
Jesper Munk war auch dabei.
Jesper Munk, genau, war auch dabei und auch Verena Bentele, glaube ich.
Ja.
Also unglaublich interessante, viele, vielseitige Menschen, die eigentlich alles so das Gefühl hatten, dass es so ein sozialeres München geben sollte, dabei aber auch nicht zu pauschal sozial, gleichmacherisch.
Ja.
Und der Erfolg war unglaublich. Also ein Mann, der noch nie mit der Politik richtig zu tun hatte, kommt in den Stadtrat. Der sitzt seit 2014 da drin, 6 Jahre. Gut, hat auch danach richtig Rabatz gegeben im Verein, die ja mit dieser Position von ihm nicht so richtig klarkam als Stadtrat. Warum? Hat sich mittlerweile auch aufgelöst. Also letztendlich ist es daran gelegen, dass der Wolfgang in einer anscheinend recht einsam getroffenen Entscheidung gesagt hat, gut, als Ein-Mann-Person gegen, ich glaube, 81 andere Stadträte hast du keine Chance, da musst du dich immer anschließen. Die nächste bessere Stufe ist eine Fraktion. Also eine Fraktion bedeutet, ich habe zumindest eine Sekretärin und ich habe gewisse Büroannehmlichkeiten, die ich als Einzelmann nicht habe. Und hat sich in einer Fraktion mit der FDP, oh, und den Piraten, ja, genau, mit den neoliberalen FDP in den Augen von vielen zusammengeschlossen und den Piraten, ja, ja, nicht unbedingt für ihren Neoliberalismus eigentlich bekannt, ja, aber bevor der den ersten die erste Amtshandlung gemacht hat, hatte sich dieser Verein heillos zerstritten, weil das einfach nicht geht, mit FDP zusammenzugehen.
Ja.
Ich habe das immer so ein bisschen wohlwollender gesehen, weil ich mir gedacht habe, gut, wenn die FDP mit so einem koaliert, das ist ja auch irgendwo ein bisschen auflockernd für die und er wird garantiert nicht bei den Themen einknicken, sondern das ist jetzt wirklich der Arbeitsfähigkeit, dass er einfach mehr Hebel hat, geschuldet. Schauen wir doch mal, was er macht, aber ja. Ich durfte das nicht so lange abwarten und ich habe mich da auch rausgehalten aus diesen ganzen
Scharmützeln. Man muss fairerweise auch sagen, dass es die FDP ist, die immer wieder auch zum eine Welthaus hielt, als andere Parteien das eine Welthaus schon fast abgeschossen hätten.
Ah ja.
Und da hat die FDP immerhin auch zumindest irgendwie Treffen oder sowas auch im eine Welthaus anberaumt.
Ja, also vor Jürgen Möllemann und dann jetzt vielleicht Christian Lindner gab es ja auch so jemanden wie Hillegard Hamm-Brücher.
Zum Beispiel
sozialliberale, ja, sozialliberale Menschen. Das ist etwas, was jetzt verloren gegangen ist, was das eigentlich ist. Also in der FDP findet sich's nicht mehr, was ich so mitkriege. Aber ja, man darf das eben nicht so ganz über diesen Kamm scheren.
Okay, gut, wir bleiben jetzt mal bei Stadtreisen. Wenn ich jetzt mit dir Führung machen möchte, dann kann man erstmal auf die Seite von stadtreisen.de, glaube ich, ist das, ne?
Stadtreisen-muenchen.de.
Ja, gehen und da kann man, da gibt's ja mehrere Angebote. Das eine ist, ihr könnt gucken erstmal so kalendermäßig, was ist zum nächsten Termin, wo ihr Lust habt, mal eine Stadtreise zu machen. Was wird da überhaupt angeboten? Da sind nämlich ganz, ganz unterschiedliche Sachen. Ich sagte ja schon, man kann auch einen Friedhof beehren, man kann aber auch den Viktualienmarkt kulinarisch erschließen. Man kann zu verschiedenen Themen eben sich führen lassen. Das können literarische Themen sein, politische Themen sein oder manchmal auch einfach
Stadtviertel.
Ja, lern einfach mal dein Stadtviertel kennen oder so. Und dann kann man aber, dann gibt's eben, man kann die Themen angucken, kann sehen, wenn die laufen. Und man kann dich aber auch privat buchen. Also wenn ich jetzt mit einer Geburtstagsgemeinschaft ich hatte schon immer Lust, meine partysüchtigen Freunde irgendwie mit ein bisschen Bildung zu quälen.
Ja, das könnte ich mir gut vorstellen.
So. Dann gehe ich mit dir rum und ärgere mich am Schluss, dass der Matheser Bierkeller nicht mehr steht. Wo stimmt das eigentlich, dass die Russenmaß, dieser Begriff, daherkommt?
Also die Geschichte ist, dass die Russenmaß daherkommt, dass damit die Revolutionäre, die dort waren, die halt von den Russen beeinflusst waren, zum Schluss ist die Räterepublik die zweite, die es da gab, sehr stark von Kommunisten, die auch aus Russland waren, oder Deutsch-Russen letztendlich, auch geschickt worden von kommunistischen Kadern, unterwandert oder dominiert gewesen. Damit die wach bleiben, hat man eben die Russen halbe gemacht, das ist Weißbier mit Limo. Was ich gelesen habe, ist, dass es zu der Zeit in Matheser gar kein Weißbier im Ausschank gab. Aber es ist so eine Anekdote, die sich hält.
Okay, Fake News.
Nicht ganz hundertprozentig erforscht. Also da, ja. Also ich wäre vorsichtig mit der These. Ich habe aber auch nicht die Zeit bisher gehabt, das richtig zu erforschen.
Aber ich finde es sehr spannend, dass du dem dann tatsächlich nachgehst und dann
ja.
Überprüfst, ob das überhaupt stimmt. Was ich
muss man.
Ja, aber Adorno hat gesagt, ich muss gewisse Wahrheiten irgendwann mal a priori setzen, weil wenn ich ständig alles überprüfe, dann komme ich nicht weit.
Ja, deswegen ist es ja so wahnsinnig anstrengend, so eine Stadttour zu machen, weil du wirst es ja natürlich überprüft haben. Also ich will keine Fake News erzählen und auch wenn ich ein Fan von Eisner bin, muss ich mich da an die historischen Fakten halten. Das ist auch genau das, worum es mir bei dieser Tour gegangen ist. Der wird ja unglaublich vereinnahmt. Also sowohl von der linksextremen Seite wird er genommen und gesagt, ja, schaut's, das war unser Kurt, als auch von der rechtsextremen wird er als der böse bolschewistische Börsenverschwörer der jüdischen Weltverschwörung irgendwo dargestellt oder wurde es.
Ja, ja.
Und den Mann freizulegen, das kostet unglaublich viel Zeit und Kraft und genaues Sehen, auf welche Quellen ich da mir anschaue. Aber es muss sein.
Wobei du dich ihm literarisch genähert hast angeblich, habe ich mal irgendwo gelesen. Und zwar in einem wahnsinnig tollen Artikel in der MU. Ich weiß nicht, ob das in der aktuellen, ich glaube, das ist noch in der aktuellen Ausgabe.
Ja, in der Sommerausgabe war es.
In der Sommer war es, schade. Aber kann man ja nachbestellen.
Kann man noch kaufen auf mu.by.
Eines der besten Reportagen ever. Also ich würde diese Geschichte über dich und über die Revolution mit Luise Kienseher und den Hans Well und wen sie alles da...
Ja, die ganzen Größen des
anderen Bayerns. Wie heißt der Dominik?
Dominik Bauer, der Taz-Korrespondent von Bayern.
Wahnsinnig, also super. So spannend geschrieben. Also es ist ein schriftgewordenes Radio-Feature der besseren Art. Also finde ich, also das ist so.
Ich schließe mich dem an, ich bin da sehr dankbar. Und ich habe es natürlich neben den historischen Fakten versucht, literarisch zu machen. Oder auch, ich zitiere dann Eisner auch direkt mal, wie er im Wahlkampf aufgetreten ist, aus Aufzeichnungen von Viktor Klemperer. Ja, weil ich habe ja natürlich auch immer die Gefahr, dass die Leute mir, wenn ich da einen Vortrag halte, den historischen auf der Straße mit dem Lärm auch abschwirren. Und das darf nicht sein.
Ja. Stimmt es, dass der Eisner so wie später auch SPDler à la Helmut Schmidt dann auch Klavier gespielt hat und hat er tatsächlich dann
Eisner bevor er Ministerpräsident wurde, immer dran geglaubt, dass die Bildung des Einzelnen der Schlüssel für die ganze Sache ist. Also wir kriegen einen Sozialismus oder ein Gemeinwesen, wenn sich jeder dafür aus eigenen Stücken entscheidet. Und er hat sich vor Arbeiter hingestellt, die wirklich wenig von klassischer Musik verstanden und hat zum Schluss aber diesen Arbeitern Musik, also Klavier vorgespielt selber, um denen noch ein bisschen die Ode an die Freude von Beethoven nahe zu bringen oder denen einfach so klassische Musiktöne mal zu zeigen. Das hatten diese Menschen, die in Fabriken mal lochten, nicht gesehen. Aber ist natürlich genau das, warum er auch gerne dann wieder saumäßig kritisiert wird als Idealist und als Träumer. Und ich finde es unglaublich faszinierend.
Ja.
Weil es ist der gewaltfreie Weg und es ist der einzige.
Ich liebe ja Träumer und deswegen liebe ich auch dich. Danke, dass es dich gibt überhaupt. Und
gleichfalls, danke dir.
Danke, dass es diese Show gibt. Und wie gesagt, auf stadtreisen-muenchen.de nachgucken und dann kann man sehen. Wann gibt es denn diese diese Führung? Gibt es die heuer noch dieses Jahr oder gar nicht?
Ja, die macht allerdings heuer noch meine Kollegin, die auch eine fantastische Tour zu dem Thema macht, Barbara Reis. Die ist am 16. Dezember nochmal um 11 und ich bin dann zu sehen und zu hören wieder am 24. Februar 2019.
Okay. Und vorher zu welchen oder überhaupt?
Wenn man sich für mich mehr interessiert, also als Typ und mit meinen Themen, dann gibt es auch noch eine eigene kleine Microsite, die heißt www.stadtfuere-max.de und da sieht man die ganzen Termine, die ich hier zu liefere die nächsten Monate.
Okay, in diesem Sinne dann wünsche ich euch jetzt ein revolutionäres Wochenende. Jetzt gucke ich mal, was ich rausbringe noch, bevor hier die Breakbeat Action in Aktion tritt. Ich nehme Nina Simone, weil ein bisschen weiblich tut der Revolution auch ganz gut.
Darf ich noch wen grüßen?
Ja,
Grüße. Schönen Gruß an meinen Sohn Leon und an meine Partnerin Pascal und meine Tochter Nora.
Die sind jetzt die drei, die zwangsverpflichtet wurden, das zu hören, oder?
Sie haben es aus freien Stücken schon angestellt, bevor ich aus dem Haus bin.
Ja. Kaum bist du aus dem Haus, haben sie umgeschaltet. Aber irgendjemand wird es jetzt schon gehört haben.
Und vielleicht richtet sie ihn jemand aus.
Der Gruß war ein Test. Wen habe ich gegrüßt?
Okay. Sehr
gut. Tschüss. Danke. Es grüßt auch Dirk Wagner an dieser Stelle. Ciao.